Ich möchte euch zu Anbeginn meiner kleinen philosophischen Betrachtungen gerne eine nützliche Geschichte für eure eigene spirituelle Entwicklung erzählen. Es gab einmal eine Löwin, die hochschwanger wurde und eines Tages auf Jagd war, jeden Tag, sie jagte in einer Ziegenherde, als sie ganz plötzlich den Ruf der Schwangerschaft verspürte. Sie konnte sich gar nicht mehr einrichten und legte sich mitten unter den Ziegen nieder, um ihr Junges zur Welt zu bringen. Aber als sie es geboren hatte, überkam sie ein schreckliches Schuldgefühl. Ich bin eine Löwin und habe mein Junges in einer so unedlen Company wie einer Ziegenherde geboren. Und sie hatte schwere Existenzprobleme. Also es war wirklich schwer für sie. Sie fühlte sich einfach völlig fehlgeschlagen, wenn man so will. Und so verließ sie sofort nach der Geburt ihr Junges. Sie ließ es in den unter den Ziegen zurück und begab sich völlig erschüttert in den weiten, freien Wald hinein, wo sie seit der Zeit versucht zu vergessen, dass sie geboren hatte unter Ziegen. Der kleine Löwe nun wurde wach und wuchs auf unter Ziegen. Eine besonders mütterlich geneigte Ziege gab ihm die Milch aus ihrem Euter und so wurde er bald ziemlich stark. Zuerst dachte der Ziegenhirt daran, den jungen Löwen zu erschlagen, denn er wusste, dass Ziegen eigentlich die Nahrung für Löwen bilden, aber dann durch irgendein Toleranzgefühl in seiner Brust ließ er den Löwen größer und größer werden und merkte bald, dass eigentlich gar keine Gefahr von den Löwen drohte, denn dieser Löwe hatte ein Identitätsproblem. Er dachte, weil er unter Löwen groß geworden war, dass er unter Ziegen groß geworden war. Dankeschön für dieses wichtige Detail. Er dachte, weil er unter Ziegen groß geworden war, dass er selber eine Ziege war. Und so meckerte er wie eine Ziege und verhielt sich auch sonst genau wie eine Ziege. In allem, im Fluchtverhalten, sogar dem Nahrungsverhalten, ich weiß jetzt nicht, ob im Paarungsverhalten, aber in fast allen Belangen ahmte er die Ziegen nach. Der Schäfer oder Hirte war zufrieden, denn er stellte fest, dass die wilden Tiere nicht mehr diese Ziegenherde angriff, weil sie dachten, dass der Löwe innen drin ihnen gefährlich werden könnte, und so nannte er schließlich den jungen Löwen mit einem typischen Ziegennamen, nämlich Likinko. Ich glaube, diejenigen von euch, die sich mit verschiedenen Sprachen auseinandergesetzt haben, spüren intuitiv, Likinko, das ist ein Name, den nennt man keinen Löwen. Das ist ein Ziegenname. So, eines Tages nun ergab es sich, dass nicht weit entfernt von der Ziegenherde ein fremder Löwe auf Jagd ging. Und er roch oder witterte die Ziegen, war sehr inspiriert, dort zu jagen und griff dann die Ziegenherde an. Und als er mitten im Angriff war, ein fürchterlicher Löwenangriff, sah er, dass unter den Ziegen der Löwe, Likinko, hin und her lief und meckerte wie ein furchterfüllte Ziege. Und der Löwe war mitten im Sprung, er hatte schon einen Ziege aussondiert, der das Genick brechen wollte, aber als er diesen Löwenziege oder diesen Ziegenlöwe, wie man das jetzt nennen will, das steht nicht fest, oder wie so hin und her flitzen sah, dachte er sich, was ist das für seltsames, moderne Zeiten, dachte er sich. Und er landete, wobei sich fast eine Patze oder Tatze brach. Und da ging ich dann hin zu dem Löwen Mikinko und sagte: Mein lieber Bruder, was ist in dich gefahren? Mikinko schaute ihn nur an und meckerte: Du hast ein Problem, du brauchst Psychotherapie, sagte ihm daraufhin der ausgewachsene Löwe und nahm ihn mit sich zu einem Fluss. Und in dem Fluss machte er eine wichtige Therapie, die meines Erachtens wichtig ist für jeden Einzelnen hier in diesem Raum. Er sagte zum Löwen, Likinko, schau mal, damit zeigte er auf sein Spiegelbild, was ist das? Likinko schaute sich das Spiegelbild des ausgewachsenen Löwen an und sagte, ja, das ist was anderes als eine Ziege. Ja, ganz richtig, sagte der alte Löwe, das ist ein Löwe. Jetzt schau bitte auf dein Spiegelbild. Likinko schaute auf sein Spiegelbild. Der alte Löwe fragte, was ist denn das, was du da siehst? Oh, sagte Likinko, das ist auch was anderes als eine Ziege. Das ist ein Löwe. Ja, genau, sagte der alte Löwe. Das ist, was ich dir zeigen wollte. Du bist keine Ziege, sondern ein Löwe. Likinko dachte nach. Er dachte nach, er dachte über sein Leben nach, er dachte über den Freiheitsdrang nach, den er so oft gespürt hatte. Er dachte darüber nach, wie wenig er sich zu Hause fühlte in dem Ziegenschwarm oder wie sagt man, in der Ziegenherde. Und er merkte plötzlich, ich gehöre nicht zu dieser Welt der Ziegen. Da ging er noch einmal zurück zur Ziegenherde. Er sagte, meine lieben Ziegen, ich danke euch dafür, dass ihr mich hochgezogen habt. Aber von jetzt an sind eure Wege und die meinigen ganz und gar verschieden. Und so ging er in die große Freiheit des Waldes zurück, wo er hingehörte, und vergeudete sein Leben nicht mehr mit einer falschen Identifizierung. Und diese einfache Lehrgeschichte hat, so einfach wie sie ist und so sehr wie sie manchmal ein paar humorvolle Züge hat, eine ganz tiefe Botschaft für den Menschen des der modernen Zeit. Wir alle haben ein ähnliches Problem, wie es der Löwe Likinko hatte, nämlich ein Identitätsproblem. Die alten heiligen Schriften weisen uns unmittelbar auf dieses Problem hin, indem sie sagen, O ewige Seele, die du einst im Königreich Gottes gewohnt hast, höre nun. Die Seelen sprechen uns nicht an als Schweizer, die Heiligen Schriften sprechen uns nicht als Schweizer an, oder als Mann oder Frau oder als Deutsche oder als Esoteriker und was weiß ich nicht alles, sondern sie sagen sofort, du bist eine ewige spirituelle Seele, ein Teil Gottes. Das ist die Grundlage, auf der auch die Hare Krishna Bewegung in der funktioniert, die spirituelle Grundlage, nämlich das Verständnis, dass jeder Einzelne oder jedes einzelne Lebewesen eine ewige spirituelle Seele ist, verschieden von dieser Welt und ein Bürger sozusagen oder eine Bürgerin der spirituellen Heimat ist. So, nun müssen wir einen unserer kleinen Gäste vielleicht bis auf später verabschieden. Bis nachher. Nach dem Vedas wird das Kind zum Beispiel auch in dem Sinne nicht ein Kind. Es wäre in einem kindlichen Körper im Augenblick. Aber es ist auch eine ewige Seele. Schieße, ewige Seele. Mit anderen Worten, man muss noch betrachten, dass jeder von uns einen verschiedenen Körper hat. Und deswegen würden wir den ein kleines Kind nicht an die Universität schicken. Natürlich ist ein Unterschied da, aber in der Essenz, und darauf kommt es ja drauf an, sind wir alles ewige spirituellen Seelen, verschieden von unserem jeweiligen körperlichen, wie sagt man, Gewand oder unserer Kleidung. Nur eines der wichtigsten Eigenschaften einer Seele oder von uns selber möchte ich heute sehr gerne besprechen. Ich möchte einmal ganz kurz euch alle fragen, worin seht ihr den Unterschied zwischen Materie, so, zum Beispiel an einer Manifestation aus Materie, sagen wir mal ein Stein oder ein Gartenpfosten oder so etwas, und ein lebenden Wesen. Ja, ich möchte eure Antworten gerne wiederholen, für die, auch für die kassettenhörende Nachwelt, die sonst reklamiert. Also, wie du sagtest, ein Lebewesen ist immer ewig, aber Materie ist zeitweilig. Ja? Aber der Gartenpfosten wird doch vielleicht länger existieren als dein Großpapa. No? Wird vielleicht länger dastehen als dein Großpapa. Überlegst du nochmal. Ja. Gut, ja. Der Pfosten hat keine ewige Seele, aber der Großpapa hat sie. Kommen wir auf sehr wichtige ontologische Betrachtungen. Ja. Das Lebewesen hat ein Bewusstsein, während ein totes materielles Ding kein Bewusstsein hat. Mhm. Worin ist der Unterschied zwischen einem Lebewesen und einem toten materiellen Ding? Ja. Das Lebewesen hat Wünsche, ein materielles Ding nicht. Mhm. Alle eure Antworten sind richtig, auch deine Antwort ist sehr richtig. Ich habe dich nur ein bisschen auf die Waagschale gelegt, diese Antwort. Aber ich möchte einen anderen Unterschied hervorheben. Dass ein Lebewesen hat Unabhängigkeit, während ein totes materielles Ding keine Unabhängigkeit hat. Ich möchte das gerne anhand eines Beispiels aus der Physik belegen. Stellen wir uns einmal vor, auf dem obersten Stockwerk unseres Zürcher Tempels spielen die Mönche Fußball. Nur mal zum, als physikalisches Gedankenexperiment. Der Fußball wird dabei in die Treppe hineingestoßen und springt die Treppe herunter und kommt dann bis zum Hausausgang. Wir haben zwei Ausgänge, einmal hier, da, wo wir wahrscheinlich reingekommen sind, und ein Ausgang und Eingang, der vorher für Bedienstete vorgesehen war. Und ich spreche von diesem Ausgang. Er springt also darunter, kling, 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 und schießt dann aus dem Ausgang heraus auf die Bergstraße. Nun, das Interessante ist, dass der Weg, den der Fußball nimmt, von dem Fuß des Mönches, der ihn, also der mit ihm spielerisch kickt, bis hin zu dem Augenblick, wo er das Tor oder den Ausgang verlässt, dieser Weg ist genau determiniert. Man kann also physikalisch bemessen, so wie der da, in welchem Winkel der da den Ball berührt und mit welcher Kraft er den Ball von sich schießt, das wird entscheiden, wo er zurückprallt und hin und her prallt und schließlich dann aus dem Hauseingang mit großer Kraft auf die Bergstraße rollt. Das ist ein ganz festbestimmter Weg, den der Fußball nimmt. Ein Lebewesen jedoch ist völlig unabhängig. Es lässt sich nicht rechnerisch ermessen, in welche Richtung du gehen wirst, wenn du den Ausgang des alten Stadttempels in der Bergstraße 54 verlässt. Vielleicht wirst du auf die Idee kommen, deine Schmetterlingssammlung zu erweitern, indem du einen Schmetterling im Garten jagst. Es könnte aber sein, dass du von großer Eile getrieben bist, um noch einen guten Film zu sehen. Zum Beispiel, ich kenne das nicht. Es könnte auch sein, dass du plötzlich sagst, mir reicht alles, ich gebe dieses materielle Leben auf und gleich wieder, nachdem du aus dem Ausgang des Tempels gekommen bist, zurückgehst und dich noch informierst über eine bestimmte spirituelle Übung und dann erst gehst. So, es gibt also keine Möglichkeit dafür, rechnerisch zu den Weg eines Menschen zu bestimmen, der den Tempel verlässt. während es durchaus Möglichkeiten gibt, die Entwicklung oder sagen wir mal den Verlauf oder die Bewegung eines in Bewegung gesetzten materiellen Gegenstandes zu berechnen. Warum ist so ein großer Unterschied da? Weil ein Lebewesen mit Unabhängigkeit ausgestattet ist, während ein totes materielles Ding nicht unabhängig ist, sondern nach ganz genau feststehenden Gesetzen der materiellen Natur sein Leben führt. Und wir alle als ewige Seelen haben diese Unabhängigkeit. Es ist sehr wichtig für uns, uns über diesen Begriff Gedanken zu machen. Es kann manchmal sein, dass wir in unserem Leben den Eindruck gewinnen, dass wir nicht unabhängig sind, dass wir ein Sklave sind unserer Arbeit, dass wir vielleicht unter der Knute des Jobs dahin gehen wie ein Maultier. Es kann sein, dass wir den Eindruck haben, dass wir aufgrund unserer Einbindung in die Schule oder die Universität unsere Unabhängigkeit aufgegeben haben. Doch obwohl dieser Eindruck vielleicht besteht für gewisse Zeit, hat jeder Einzelne von uns jederzeit eine Unabhängigkeit, die wir gebrauchen können, um unser Leben zu gestalten. Ein Mensch, der das vergisst, begibt sich sehr der Todmaterie entgegen. Er wird stumpf in seinem Denken, er hört auf, kreativ sein Leben zu gestalten, und er fängt einfach nur an, nach vorgeschriebenen Bahnen zu leben. Es ist aber nichtsdestotrotz, auch für einen Menschen, der auf einer, sagen wir mal so, niedrigen Entwicklungsstufe steht, immer möglich, zu jedem Zeitpunkt Gebrauch von seiner Unabhängigkeit zu machen und sich selber auszudenken und kreativ zu gestalten, wie der Lebensverlauf gehen sollte. Habe wohl. Das ist ein wichtiges spirituelles Maxim, und ich möchte euch bitten, in eurem Leben einmal einen kleinen Versuch zu machen mit dieser Unabhängigkeit. Versucht einfach mal, diese Unabhängigkeit zu schulen. Versucht, unabhängig zu denken, wenn ihr in eurem Leben seid. Versucht tatsächlich, euch kreativ vorzustellen, was ihr besser machen könnt, und macht das in jedem kleinen Augenblick eures Lebens. Je mehr ihr schult, diese größte Gabe Gottes an den Menschen zu benutzen, diese Unabhängigkeit, desto besser werdet ihr sie gebrauchen können. Es ist fast so wie mit den Rückenmuskeln. Die Rückenmuskeln sind meistens nicht angespannt, wie ich mir habe sagen lassen in den letzten Tagen. Und es besteht jedoch die Möglichkeit, zu jedem Zeitpunkt seines Lebens sich aufrecht hinzusetzen und so die Muskeln zu üben. Und je mehr man das bewusst übt einfach, desto mehr wird man diese Muskulatur, die sonst schläft, einsetzen und hat dann im Alter keine Rückenprobleme. Das ist also ganz gut, wenn man das in der Jugend macht. Also ein bisschen Gesundheit am Rande, aber ich glaube, ihr versteht, es geht mir nicht um Gesundheit, sondern um ein Prinzip. Wenn man sich bewusst wird über Möglichkeiten, kann man diese Möglichkeiten, die man hat, schulen, sodass man sie später dann voll ausgereift einsetzen kann. Und eine Möglichkeit, vielleicht die wichtigste Möglichkeit, die wir haben als Menschen, ist es, diese Unabhängigkeit zu trainieren und zu benutzen. Selbst in Umständen, wo es scheint, als würden wir völlig unfrei sein. Ich habe, bevor ich zum spirituellen Leben kam, einen Lieblingspsychologen gehabt, den Viktor Frankl, einer der Schüler von, also der Wiener Psychologieschule, der von den deutschen Nazis eingefangen und in ein Konzentrationslager gebracht wurde. Und Viktor Frankl wurde also mit wirklich menschenunwürdigen Torturen bedacht. Er wurde sämtlicher menschlichen Würde, die wurde von ihm genommen, und er wurde gezwungen, Dinge zu tun, die ich hier nicht wiedergeben möchte vor unserem Festessen. Also wirklich wurde drangenommen, wie man so schön in Norddeutsch sagt. Aber er merkte, dass auch dann, wenn seine Peiniger ihm wirklich jegliche Freiheit nehmen wollten, sie nicht in der Lage waren, ihm eine wichtige Freiheit zu nehmen, die er als die menschliche Freiheit bezeichnete. Nämlich diese Unabhängigkeit. Er stellte sich zum Beispiel vor, mitten unter der Tortur machte er eine Studie für sich über Sadismus, was Menschen dazu trieb, sich in wirklich schlimmer Art und Weise gegen andere Menschen zu verhalten. Er stellte sich zum Beispiel vor, er sei in seinem Wiener Universitätszimmer und lehre seine Studenten über die sexuellen Frustrationen der Nazis, die er jetzt ausließen in Form von großer Aggressivität und Gewalt und so weiter. Nicht? Und merkte dann bald, dass seine Peiniger wohl einen gewissen Einfluss über seinen Körper hatten. Ja, zweifellos, den hatten sie eingesperrt. Aber sie hatten keinen Einfluss über sein Leben. Sie hatten keinen Einfluss, weil er doch sich bewusst war über dieses Prinzip, was wir als ewige Seele haben, nämlich die Unabhängigkeit und die Freiheit. Nicht? So, mit diesem Beispiel wollte ich kurz illustrieren, dass wir in jeder Lebenssituation, in der wir sind, unsere Rückenmuskeln trainieren können, und das heißt unsere Möglichkeiten trainieren können, nämlich unsere Freiheit und Unabhängigkeit ausnutzen können. Das haben wir als Lebewesen den toten Dingen oder der Materie voraus, und unsere Lebensqualität wird einzig und allein davon bestimmt, inwieweit es uns gelingt, diese Unabhängigkeit zu gebrauchen, zu schulen und so weiter. Und wir werden sehen, wenn es uns gelingt, sie mehr und mehr und mehr einzusetzen, werden wir auch einen Einfluss auf unsere Umgebung haben, auf unsere, wie soll ich nicht ausdrücken, Umwelt. Mein eigener spiritueller Meister ist ein wunderschönes Beispiel dafür. Ich weiß nicht, ob es alle unsere Gäste wissen, Srila Prabhupada, hier ist eine Büste von ihm zu sehen, kam mit einem hohen Alter von also fast 70 Jahren nach Amerika. Er hatte kein Geld, keine Ahnung, er wusste nicht, als er das Schiff verließ, ob er nach links gehen sollte oder nach rechts. Er war also fremd in Amerika, das kann man sagen. Ging dann nach Amerika hin und ich wollte sagen, er fuhr nach New York und lebte dort das Leben eines Mönches. Was tat er? Er sang den Hare Krishna Maha Mantra, ging in einen Park und sprach ein bisschen über Krishna-Bewusstsein, und nach einer gewissen Zeit sammelten sich die ersten Anhänger um ihn herum, und dann wurde langsam eine weltweite Bewegung mit einem so schönen Zentrum in Zürich, wie es heute bestaunen dürft. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie jemand trotz, sagen wir mal, nicht gerade inspirierender materieller Umstände, er hatte kein Geld, er hatte nicht mal eine Karte von New York, er sprach kaum die Sprache der Amerikaner, sein Englisch schien zuerst einmal doch nicht so verständlich den Amerikanern zu sein, aber er hat diese Unabhängigkeit voll und ganz geschult gehabt, hat sich nicht abhängig gemacht von äußeren Umständen und hat so eine weltweite spirituelle Bewegung ins Leben gesetzt, die inzwischen so bekannt ist, dass eigentlich jeder in jedem Haushalt schon mal das Wort Hare Krishna gehört hat, ob nun mit positiver Meinung oder neutraler Meinung, oder ja, es gibt auch Leute, die denken, sie sind also ein bisschen zu weltenthoben, nicht? Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie man sich einfach nicht abhängig machen lässt von äußeren Umständen, sondern diese spirituelle Gabe, die wir haben, die Unabhängigkeit benutzt. Man muss das aber trainieren. Nicht? Genau wie jemand, die meisten von euch sitzen so, weil sie also nur einen Schatten von Rückenmuskeln haben, also entwickelten Rückenmuskeln, aber wenn man es trainiert, wie unser eins das hier im Augenblick macht, dann kann man weit vernünftig sitzen. Das ist die Hoffnung zumindest. Das ist ein mein erster Punkt, den ich heute machen möchte. Nun, wir alle, so sagen die Heiligen Schriften Indiens, waren ursprünglich einmal in der spirituellen Welt, in unserer ewigen Identität als ewige Teile Krishnas, die einen ekstatischen Austausch mit Krishna hatten. Nicht? Hier in der materiellen Welt gibt es auch Austausch zwischen Menschen, der manchmal sehr beglückend sein kann, wenn man sich gut versteht. Aber auch die höchsten Erfahrungen in einem menschlichen Austausch können sich nicht messen mit dem transzentalen, der transzentalen Ekstase, die auftritt, wenn ein Austausch zwischen dem Individuum und Gott stattfindet. Es heißt, ich möchte euch gerne ein kleines Beispiel geben für diesen Austausch, den wir gehabt haben und jetzt im Augenblick nicht mehr haben. Wenn ein Lebewesen in der materiellen Welt dazu kommt, sein ursprüngliches Krishna-Bewusstsein wieder herzustellen, sein Gottesbewusstsein herzustellen, dann ist es so, dass solch eine Person eine Verwirklichung von Krishna macht. Und diese Verwirklichung von Krishna ist so wunderbar, dass ein Mensch alles vergisst in dieser materiellen Welt, dass nichts mehr von Interesse ist. Selbst Reichtum, Ansehen, Schönheit und eine aristokratische Herkunft und so weiter ist überhaupt nicht mehr wichtig für jemanden, der nur ein ganz klein bisschen seine ewige Beziehung zu Krishna in dieser Welt herstellt. Das ist so berauschend, wenn wir mal so sagen können, so, wobei berauschend Erinnerung erwächst, ein Themenbereich, der nichts damit zu tun hat. Aber es ist so beglückend, diese Erfahrung, die das Lebewesen im Austausch mit Krishna machen kann, dass es sich nur mit dem einen Wort, sagen wir mal, beschreiben lässt. Eine ekstatische Erfahrung. So, wenn das Lebewesen aus der materiellen Welt heraus, aus der spirituellen Welt in die materielle Welt herausgeht, dann heißt es, dass Krishna sehr traurig ist. Krishna weint in diesem Augenblick. Er ist sehr, sehr traurig. Oh no, nun geht dieses Lebewesen aus der ewigen spirituellen Welt in die materielle Welt hinein und erfährt dort den Kreislauf der sich wiederholenden Geburten und Tode. Und da macht Krishna ein bestimmtes Arrangement oder eine bestimmte Arrangierung, sodass die Lebewesen, die in der materiellen Welt, der Welt der Geburten und Tode leben, die Möglichkeit haben, wieder zu ihm zurückzukommen. Was Krishna exakt macht, ist, dass er drei Arrangierungen trifft. Die erste Arrangierung, die Krishna trifft, ist, dass er heilige Schriften gibt, in denen sozusagen ja eine Wegbeschreibung ist. Eine Wegbeschreibung aus der materiellen Welt hinaus, also eine Wegbeschreibung, die den Weg beschreibt, so soll ich sagen, aus der materiellen Welt in die spirituelle Welt. Die heiligen Schriften sozusagen, oder Shastras, sind mit anderen Worten so etwas wie Landkarten, die wir benutzen können, auf unserem Weg aus der materiellen Welt in die spirituelle Welt hinein. Dann, als nächstes, schickt Krishna, kommt Krishna selber in die materielle Welt hinein, indem er das Lebewesen begleitet als Überseele. Ich glaube, jeder, der sich mit spirituellem Leben interessiert, hat schon mal festgestellt, dass im Herzen gegenwärtig, sagen wir mal, so etwas wie eine innere Stimme ist. Diese innere Stimme ist die Überseele, Krishna im Herzen. Wenn jemand den Wunsch hat, sich Krishna hinzugeben, dann wird diese hört man plötzlich diese innere Stimme, diese Überseele, die allerlei Arrangierung macht, um einen zum spirituellen Leben zu bringen. Viele haben dann die Erfahrung, da ist mir jetzt etwas geschehen, was kein Zufall ist. Ich habe die Person getroffen, die mir dann das Richtige gesagt hat. Ich habe dann einen gottgeweihten Krishnas getroffen, der mir ein transzentales Buch gegeben hat. Ich habe dann dies und das und jenes erlebt. Das sind alles Beispiele dafür, wie Krishna als die Überseele, die die Wege aller Lebewesen lenkt, Arrangierung macht, dass man zu ihm kommen kann. Da gibt es unglaubliche Geschichten. Also wirklich unglaubliche Geschichten. Ich habe schon einmal erzählt, einer meiner Freunde war mal ein leidenschaftlicher Angler, bis er merkte, dass das Angeln eigentlich nicht sehr tierfreundlich war. Hatte also dann dieses Dilemma. Er war noch ein Sklave der Gewohnheit und hatte immer noch den Köder rausgeworfen, aber innerlich schon gedacht, hoffentlich beißt keiner an. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese, wo man so im Niemandsland ist, nicht? Wo man noch ein Sklave der Gewohnheiten ist, aber eigentlich schon weiß, dass man es besser machen könnte. Strahler also einmal ihm den Rest gegeben hat, war folgendes Erlebnis. Er hatte wieder geangelt und rausgeworfen und die Angel hochgezogen. Dann merkte er, oh no, da ist was dran. Dann hat er so eingeholt, dann merkte er, dass da ein Buch dran hing. Und er holte das also längst mehr und mehr ran, hat es schließlich in den Händen und es war ein Krishna-Buch. Und er hat es dann aufgeschlagen, es war also in Plastik eingeschweißt und hatte sich somit unter Wasser gehalten. Und er hatte das dann gelesen, das war ein Krishna-Buch und da stand drin, ein weiser Mensch weiß, wenn er andere Lebewesen quält, wird er gequält werden. Nicht? Und das ist ihm dann in das Buch fast wie glühendes Blei vorgekommen. Und er hat dann den Entschluss gefasst, nie wieder zu angeln und hat es bisher auch einhalten können. Das ist eines der vielen, vielen Beispiele für den Sachverhalt, den ich eben erläutert habe. Dass Krishna also Arrangierung macht in der materiellen Welt, dass ein Lebewesen zu ihm zurückkommen kann. Er gibt diese spirituellen Literatur in die Welt hinein und er gibt auch dann er kommt auch selber als Überseele und macht dann solche Arrangierungen. Ich glaube, wenn ihr einmal geduldig nachdenkt in eurem Leben, ob ihr in eurem Leben auch schon Arrangierungen, sagen wir mal, von der Überseele gehabt habt, werdet ihr auch auf irgendetwas kommen. Irgendwas wird kommen. Als letzte Arrangierung, die Krishna macht in der materiellen Welt, damit wir sozusagen wieder unsere Rückreise in die spirituelle Welt antreten können, ist, dass er große Seelen, große Geweihte schickt in die Welt, die wir treffen können und die uns Inspiration geben können auf unserem eigenen spirituellen Werdegang. Also diese drei Arrangierungen macht Krishna, wenn er sieht, wie die Seele die spirituelle Welt verlässt und in die materielle Welt kommt. Er schickt heilige Schriften in die materielle Welt, kommt selber als Überseele hinein, die nur wartet, bis jemand ein kleines Zeichen gibt, dass er sich interessiert für spirituelles Leben und sich vollmächtigt, große Gott oder zu wirken und ein Beispiel zu geben, sodass auch wir den spirituellen Pfad ohne weiteres folgen können. Nun, wenn wir mit diesen Dingen in Kontakt kommen, wie viele von euch, glaube ich, die solche Schriften wie die Bhagavad Gita gelesen haben und sich inspiriert haben lassen, dann ist es ganz wichtig, dass wir einen ganz wichtigen Punkt wiederbeleben. Diesen Punkt habe ich vor Anfang an schon gemacht. Es ist, dass wir unsere Unabhängigkeit benutzen. Krishna wird sich niemals einmischen in die Unabhängigkeit des Lebewesens, Krishna bewusst zu werden. Krishna wird sich uns nicht aufdrängen, sozusagen, sondern immer darauf achten, dass wir auf irgendeine Weise selber unsere Unabhängigkeit, unsere Freiheit einsetzen, um uns für ihn zu entscheiden. Dazu ist jedoch wichtig, dass wir unser Bewusstsein ein bisschen, sagen wir mal, frei machen und ein bisschen spiritualisieren. Wenn die Seele in die materielle Welt kommt, ist sie zunächst einmal bedeckt. Die erste, sagen wir mal, die unterste oder ungünstigste Lebensform, wo die Unabhängigkeit ziemlich, sagen wir mal, eingeschränkt ist, ist die Lebensform von Pflanzen. Eine Pflanze, die steht nur so und die kann sich also nicht groß entscheiden, ob sie nach links schaukelt oder nach rechts schaukelt. Die wird einfach von dem Wind erfasst und einfach so hin und her geblasen. Also die Unabhängigkeit in der Lebensform der Pflanze ist ziemlich eingeschränkt. In der Lebensform des Tieres ist die Unabhängigkeit des Lebewesens auch ziemlich eingeschränkt. Natürlich, der Affe kann sich entscheiden zwischen einer Banane und einer Kirsche, aber also, vorausgesetzt, es gibt beides. Der Affe ist ziemlich gezwungen, äffisch zu handeln. Nicht? Wenn also eine lusterfüllte Affenfrau vorbeikommt, dann ist es geschehen mit der Selbstkontrolle des Affen. weiß nicht, ob ich das so gut darstelle. Es ist ein sehr krasses Beispiel zugegebenermaßen. Mir geht es darum, der Affe handelt hauptsächlich nach Instinkten. Und ist somit auch noch gebündelt. Ein Mensch jedoch ist in der Lage, seine Unabhängigkeit mehr und mehr zu benutzen. Diese Unabhängigkeit ist letztlich ein spirituelles Geschenk und wartet darauf, von uns allen eingesetzt zu werden zu unserer spirituellen Befreiung, sodass wir genau wie in der Anfangsgeschichte einfach sagen können, ja, wir sind eine spirituelle Seele und wir sind nicht Teil dieser Welt. In der Anfangsgeschichte hatte ich erzählt, wie ein dieser Löwe zuerst gedacht hatte, er müsste sich genau wie ein Schaf oder eine Ziege verhalten, aber dann merkte durch ein bisschen Selbsterkenntnis, nein, ich kann in die Freiheit gehen. So möchte ich auch euch alle inspirieren, unsere lieben Gäste, unsere lieben Freunde und auch unsere lieben Skeptiker, unbedingt den Pfad der spirituellen Erkenntnis aufzunehmen, die Unabhängigkeit, euer kostbarstes spirituelles Gut zu gebrauchen und somit auf die höchste Stufe der Selbstverwirklichung zu kommen. Auf die Stufe, wo ihr tatsächlich eure ewige spirituelle Identität versteht und, viel wichtiger, in ihr handelt. Ja, damit bin ich an ein vorläufiges Ende angekommen. Allerdings ist dieses Ende nur vorläufig, denn ich könnte mir vorstellen, dass ihr dazu noch Fragen habt. Ich habe bewusst in meiner Vorlesung etwas gesagt, was ich glaube, es wird eine ganz bestimmte Frage kommen. Mal sehen. Ja. Also ich möchte die Frage noch einmal wiederholen, erstmal um mir sicher zu sein, dass ich sie richtig verstehe, aber dann auch, damit alle sie verstehen können. In der Bhagavad Gita heißt es, dass die selbstverwirklichten Seelen, dass die spirituellen, dass man sich an eine selbstverwirklichte Seele wenden sollte, einen spirituellen Meister, um spirituelle Führung zu erhalten. Und der Grund war, dass diese selbstverwirklichte Seele die Wahrheit gesehen hat. Nun kommt die Frage an mich, du bist ein spiritueller Meister, hast du die Wahrheit gesehen und kannst du uns die Wahrheit ein bisschen verständlich machen? Ja. Diese Frage ist eine sehr berechtigte Frage. Wenn wir in den Heiligen Schriften etwas finden, müssen wir nach Entsprechungen in der Außenwelt suchen. Und wenn wir hier von einem spirituellen Meister hören, müssen wir auch, wenn wir jemanden, von dem es heißt, er sei ein spiritueller Meister, wir müssen uns sicher sein, dass er die Wahrheit gesehen hat. Nun, ein ganz, ganz entscheidender Punkt ist, dass du keinen spirituellen Meister oder keine selbstverwirklichte Seele finden würdest, die von sich sagen, behaupten würde, ich habe die Wahrheit gesehen. Es klingt vielleicht jetzt wie ein Paradox, aber das macht das Leben ja so schön, wenn es ein bisschen vielfältig wird. Es ist tatsächlich so, dass du keine große kein der eine Krishna-Verwirklichung hat oder Gottes-Verwirklichung hat, der wird niemals sagen, ich habe Gott verwirklicht. Und das hat zwei Gründe und es ist jetzt sehr wichtig, dass man aufpasst. Die eine ist, dass der erste Grund ist, dass Gott ein so wunderbares Thema ist, dass er selbst sich nicht einmal verstehen kann. Folgendes: Wir können jemanden verstehen oder ein Verständnis über eine Sache erreichen, wenn man die Eigenschaften sieht. Zum Beispiel Maxi hier. Maxi ist mein Freund, das kann man so sagen. Nicht? Maxi hat jetzt eine rote Hose an. Maxi hat eine sehr rege Intelligenz für sein Alter. sind noch für Eigenschaften von Maxi da? Er ist sehr ehrlich und offen. Das ist jetzt ein bisschen unangenehm, vielleicht sollte man das bei Freunden nicht machen. Also sagen wir mal, es sind einige Eigenschaften da. Aber während Maxi eine gewisse Anzahl von Eigenschaften hat, ist es so, dass Gott unbegrenzt viele Eigenschaften hat. Und dazu kommt, dass seine Eigenschaften immer zunehmen. Mehr und größer und größer und größer und größer werden. Sodass, wenn Krishna hier sagen, wenn man sich selber verstanden hat zu einem Zeitpunkt, den wir mal als Klick bezeichnen, diesen Zeitpunkt, also zu diesem Zeitpunkt hat sich Krishna verstanden, eine Sekunde später hat er schon unendlich viel mehr Eigenschaften. Das ist eines der verschiedenen Füllen Gottes. Der zweite Grund ist, weswegen ein großer Devotee niemals, ein großer geweihter Krishna niemals sagen würde, er hat Krishna verstanden. Der erste Grund ist, niemand kann Krishna verstehen. Der zweite Grund ist, dass es ganz wichtig ist für jemanden auf dem spirituellen Pfad, das falsche Ego abzubauen und eine demütige Haltung zu entwickeln. Je fortgeschrittener ein Mensch wird, desto wichtiger ist es, Demut zu kultivieren. Demut könntest du vergleichen mit einer Art Blitzableiter. Je mehr jemand Verantwortung übernimmt im spirituellen Leben, je größer seine Verwirklichungen werden, desto mehr lastet an Energie auf ihm. Und wenn er nicht den Blitzableiter der Demut hat, wird ihm diese Energie oder Kraft, diese Gaben, die er bekommt, erschlagen können. Das ist ganz wichtig für jemanden, der ein spirituellen Fortschritt macht, gleichzeitig mit seinem Fortschritt das kostbare Juwel der Demut zu kultivieren, das wie ein Blitzableiter ist. Auch selbst für, du bist auch auf dem spirituellen Weg, auch für dich wird es wichtig sein, je weiter du fortschrittest, auch Fortschritte in der Demut zu machen. Nun, nachdem ich all das gesagt habe, habe ich den Kern deiner Frage natürlich nicht wirklich zufriedengestellt. Du möchtest eine Sicherheit haben, dass diejenigen, die spirituelle Meister sind in der Bewegung für Krishna-Bewusstsein, auch echte spirituelle Meister sind, die dir etwas geben können, die dich bereichern können und inspirieren können auf deinem spirituellen Weg. Schließlich will man sich niemanden hingeben, sozusagen, oder von niemandem geführt werden, der vielleicht selber noch Führung braucht. Nicht? Also das ist, finde ich, deswegen eine sehr berechtigte Frage. Es ist eine, du suchst nach Sicherheit und willst gerne dir sicher sein, dass ja diese spirituellen Meister, die die Bewegung für Krishna-Bewusstsein hat, auch echte spirituelle Meister sind, die eben auch Verwirklichungen und Erkenntnisse sozusagen haben. Um diese Sicherheit zu finden, die ich persönlich für ausgesprochen wichtig finde, möchte ich dir eine Methode an die Hand geben, die in den Heiligen Schriften seit unvordenklichen Zeiten empfohlen wird. Man sollte in den Heiligen Schriften sehen, was für Symptome ein spiritueller Meister hat, und sollte dann sehen, wenn man den spirituellen Meister, einen Menschen vor sich hat, der ein spiritueller Meister ist, oder von dem man hört, er ist ein spiritueller Meister, dann sollte man sehen, ob diese Symptome auch bei ihm vorhanden sind. Und es gibt solche Symptome, die tatsächlich messbar sind. Es wird für uns schwierig sein, die spirituellen Erkenntnisse einer großen Seele zu messen, weil er sie gar nicht preisgeben wird, und b, weil wir unter Umständen gar nicht die Augen hätten, das zu erkennen. Nicht? Aber es gibt in den Heiligen Schriften, ob dieser spirituelle Meister, sagen wir mal, selber einen spirituellen Meister hat und sich selber als Schüler hält. Ein zweites Symptom ist, hat er das, was er, von dem er spricht, verwirklicht? Handelt er also? Also ganz einfach, wenn jemand sagt, rauche nicht, und du ertappst ihn beim Rauchen auf dem Klo. Das Es tut mir leid, ich komme aus den norddeutschen Gefilden und da spricht man mit solchen Formulierungen aus irgendeinem Grunde nicht und macht so Dinge klar. Also ich kann mir vorstellen, dass ich werde mich bemühen um bessere Beispiele. Wenn er also nicht, er muss sozusagen auf der spirituellen Ebene verankert sein und auf der spirituellen Ebene handeln. Er muss frei vom Besitz hier sein, er muss frei von, er muss ein demütiger Diener Gottes sein, so weiter. Und so gibt es einige Kriterien, die du schon, die du kennenlernen solltest und anhand dessen du studieren willst. Wenn du mich jetzt aber fragst, was bist du denn für ein spiritueller Meister, Satchinanda Swami, würde ich sagen, nur ein Schatten. Ich bin ein Schatten von meinem eigenen spirituellen Meister. Das Gold ist Srila Prabhupada und das ein bisschen, vielleicht bin ich ein bisschen glimmernd, sozusagen. Das ist meine Situation. Ich sehe meine Situation darin, oder, dass ich einfach bemüht bin, meinen spirituellen Meister aufrichtig und ernsthaft zu folgen und mich an die Unterweisung zu handeln, zu halten, die er gegeben hat, und das spirituelle Wissen, so wie ich es gehört habe, weiterzugeben, wie ein Postbote sozusagen. Ich will einfach hier, ich habe einen Brief sozusagen, wie heißt du? Daniel. Da auf dem Brief steht für Daniel. Nicht, und gebe den einfach weiter, ohne da etwas hinzuzutun und etwas zu verändern. Nicht, so hat mein spiritueller Meister einmal seine Tätigkeit beschrieben. Krishna hat eine bestimmte Botschaft für die ewigen Lebewesen, die wird weitergegeben, so wie es ist. Ja, bitte. Ja. Also, ich möchte es wiederholen. Ich habe eben gesagt, dass keine große Seele von sich behauptet, er hat die Wahrheit gesehen, aber wir finden Jesus, der nicht nur sagt, er hat die Wahrheit gesehen, sondern sogar sagt, ich bin die Wahrheit. Ja, Christus. Christus, gut. Ich glaube, dass hier verschiedene sozusagen Perspektiven auf den gleichen Punkt gebracht werden und somit diesen gleichen Punkt eben aufgrund der unterschiedlichen Perspektive unterschiedlich erscheinen lassen. Soweit ich Christus verstanden habe, hat er auch eine sehr demütige Haltung eingenommen. Aber dann, wenn er gesprochen hat über spirituelles Wissen oder spirituelle über das Königreich Gottes, war sehr, sehr bestimmt und kompromisslos. Dieses wird sich auch finden bei allen echten Geweihten Gottes und Krishna. Die werden zum Beispiel, wenn man meinen spirituellen Meister gefragt hat, ist das die Wahrheit, die sie sagen, dann war er sich schon total sicher. Also, und da konnte die ganze Welt gegen ihn rennen. Da sagte, das ist nicht wahr und was Krishna sagt, ist wahr. Also insofern kann man schon sagen, dass er die Wahrheit gesehen hat. Ich, in meiner Aussage, dass kein großer Geweihter von sich sagen würde, er sei die höchste Verwirklichung auf Erden, nicht, meinte ich etwas anderes. Aber klar, auch ein Geweihter Krishnas hat die Wahrheit gesehen und spricht die Wahrheit. Nicht in dem Sinne. Aber mir ging es darum zu zeigen, dass niemand ganz Gott verstehen kann und dass man deswegen immer eine demütige Haltung aufnimmt. Wir sollten sehr vorsichtig sein, wenn wir sogenannte Meister sehen, die sich als Hochwürden, selbst erleuchtet, hoch 10 darstellen. Eine große Seele hat immer diese demütige Haltung. Ist eine andere Perspektive, aber das Ähnliche. Ja. Mhm. Freiheit, Wahrheit.
Freiheit, Entsagung.
Ja.
Und Wahrheit. Mhm. Wenn man das materielle Leben entsagt, der Seligkeit entsagt, dann kommt man in ein spirituelles Licht und kann die Wahrheit sehen. Bei dem ist man es vielleicht gerade so, dass er in Sündenbot war, völlig entsagen konnte, der Materialität, und deshalb konnte er die Wahrheit sehen, der Vater.
Könnte man bestimmt. Ja, Hare Krishna. Doesn't matter. Are you more comfortable in English? Yes, yes, yes. Yes, please. No. I think you have a very important concern. Ich werde mal in Deutsch sagen, und unser Freund hat gefragt, ob es so etwas wie etwas ein einigendes Prinzip gibt, was in all diesen Unterschieden, die es ja auf der äußerlichen Ebene gibt, eben das einigende Prinzip ist. Es ist so, Srila Prabhupada wurde einmal gefragt, wie man tatsächlich, also das ist mein spiritueller Meister, wie man Gott erklären könnte. Und er wiederholte dann eine Aussage, die im Srimad Bhagavatam das Srimad Bhagavatam ist so eine Art Enzyklopädie des spirituellen Wissens. Und im Srimad Bhagavatam findest du die Aussage, dass Gott die Ursache aller Ursachen ist. Wenn du also keine Ursache mehr hast, nachdem du also wirklich versucht hast, tiefer und tiefer und weiter zurückzugehen, dann kommst du an Gott an. Nun ist natürlich die Frage, wo sich die Religion zum Teil die Köpfe einschlagen. Bang, bang, bang. Ist das jetzt Allah oder ist es jetzt Jehova oder ist es jetzt Krishna und so weiter? Die Antwort, die beste Antwort in diesem Fall zu geben ist, es ist der gleiche Gott, der aber verschiedene Namen trägt, nicht? Und verschiedene Aspekte sozusagen hat. Du könntest jetzt fragen, und ich finde, das ist eine berechtigte Frage, ja, warum seid ihr so, also die Hare Krishna-Leute, warum sind die so ganz spezifisch auf Krishna? Warum sagen die, Gott ist, hat eine Faunfeder und spielt eine Flöte und trägt ein gelbes Gewand und warum nicht gelb? Ja, genau, gelb muss es sein. Und also so total spezifisch. Nun, der Grund ist, Krishna ist die Offenbarung Gottes, in der der Aspekt der Liebe sehr groß ist. Die, sagen wir mal, die Eigenschaft Krishnas, die nur Krishna hat, ist, dass er einen liebevollen Austausch mit seinen Devotis hat und dass er von vielen Devotis umringt werden wird, dass er ja die Flöte spielt. So, das sind so ganz spezielle Eigenschaften, die sich auf den Aspekt Gottes beziehen, den liebevollen Aspekt Gottes. So ist das. Ich würde aber, wenn ich mit einem Muslim diskutiere oder sagen wir mit einem Christ diskutiere über das Gottesbild, lieber immer diese eine Aussage machen, er ist die Ursache aller Ursachen. Und dann ist jeder zufrieden. Dann gibt es nicht mehr diese Unterschiede und Streitigkeiten. Das ist sehr wichtig, dass Menschen, die den spirituellen Pfad beschreiten, keinen Streit anfangen mit wegen ihren Gottesbildern. Manche Leute, also das Schlimmste, was es gibt, sind religiöse Kriege, finde ich persönlich. Also das ist das Schlimmste. Da kann man sicher sein, dass auf keiner der Seiten Gott dagegenwärtig ist. Ja, ich glaube, dass du hast, deine Frage war weitaus detaillierter und hatte noch einige andere Aspekte, aber ich glaube, es kommt letztendlich auf diesen Punkt hinzu. Gott ist die Ursache aller Ursachen. Da hat man die Unifying Basis, diese vereinigende Grundlage. Finde ich sehr schön, dass du dir Gedanken darüber machst. Ja, ja. Ja, bitte. Ich hatte eben gesagt, dass religiöse Kriege etwas Schlimmes seien, aber was ist denn die Schlacht von Kurukshetra? Die Schlacht von Kurukshetra ist sozusagen, ja, das ist die Bühne, auf der die wichtigste heilige Schrift des Krishna-Bewusstseins geschrieben, gesprochen wird, nämlich die Bhagavad Gita. Nicht? Nun, dieser Krieg war nicht eine Religion gegen eine andere, sondern hier ging es um eine andere Thematik. Das ist jetzt natürlich ein ziemlich ausführliches Thema. Ich kann es aber ganz klein machen, ganz kompakt. Es geht hier um etwas, was es ohnehin in dieser Welt immer gibt. In dieser Welt ringen zwei Kräfte miteinander. Dharma oder das Einhalten der kosmischen und göttlichen Gesetze und Adharma, das heißt die Irreligiosität. Das reibt sich immer. Auch in unserer heutigen Zivilisation könntest du dieses Reiben feststellen. Da gibt es Leute, die brechen die Naturgesetze wie nur irgendetwas und die Natur wehrt sich. Nicht? Die kommen an ihre Grenzen. So. Kurukshetra ist nichts anderes als ein Brennpunkt von diesen ewigen Kräften, die sich die asurischen, die dämonischen Kräfte und die göttlichen Kräfte, die in dieser Welt immer polar zueinander gehen, also zusammengehen. Und In Kurukshetra wurde die Überwindung der dämonischen Kräfte durch die göttlichen Kräfte manifestiert. Das ist aber nicht ein klassischer Religionskrieg, wo sich zwei Leute, wo sagen, ich habe die Wahrheit und Gott hat mir das gesagt und der andere sagt, Gott hat mir das gesagt und die sich dann in die Wolle kriegen. Das ist nicht die Schlacht. Ja, bitte. Ja. Ja. Ja, ja, genau. Es gibt solche Gespräche. Es gibt solche Standpunkte, die sagen, alles, aber auch alles in dieser Welt sei bestimmt. Auch wenn sich jemand so entscheidet, also auf eine bestimmte Art und Weise entscheidet, so ist das von vornherein schon bestimmt gewesen und war schon von vornherein kristallklar. Ja, solche Leute gibt es. In der abendländischen Philosophie haben sich die Leute unglaublich gestritten wegen diesem Punkt. Also da gibt es das eine Lager der Terministen und das andere. Unsere Antwort darauf ist, nein, es ist absolut ein Symptom der ewigen Seele. Also muss man einfach, weißt du, das ist bei allen Leuten so. Wenn die Leute was anderes sagen, dann musst du einfach zurück zu deinem Ausgangspunkt gehen und geduldig erklären, es ist der Unterschied zwischen Leben und Tod, dass Leben eben voller Bewusstsein ist und in einem bewussten Wesen kann eben eine freie Entscheidung stattfinden. Nicht ein toter Gegenstand, der fällt von oben nach unten, krach, und ein Lebewesen schreit noch dabei, Mamma Mia, also da ist eine ganz andere Lebensqualität da, nicht? Der freie Wille ist doch sehr, sehr wichtig und die Leute, die der Terminismus anhängen, sind eigentlich Menschen, die es nicht gelernt haben, ihre Freiheit richtig zu nutzen. Muss ihnen vielleicht vorschlagen, ein bisschen Übung zu machen in ihrem Leben, dass sie sich mal frei entscheiden. Und dann, je mehr sie diese Übung machen, sehen sie dann auch das Offensichtliche. Zum Beispiel, sagen wir mal, die Existenz von den Hare Krishna-Leuten in dieser materialistischen Zeit ist für mich ein sehr, sehr klarer Hinweis darauf, dass sich Menschen hier ganz anders als es ihre westliche Kultur sozusagen vorschreibt, entschieden haben zu einem ganz und gar anderen Lebensweg aus freiem Willen heraus. Auch in unserer Philosophie gibt es diese Sache. Manchmal sagt man, hast du bestimmt schon gehört, da sagt man, dass jemand das und das getan hat, ist sein Karma. Nicht, da kauft der Determinismus wieder auf. Es ist sein Karma. Er musste das so tun, weil er irgendwann in dunkler Vorzeit, oder gar nicht dunkler Vorzeit, irgendwann in der Vergangenheit Tätigkeiten ausgeübt hat, die jetzt diese sogenannte Entscheidung als Reaktion mit sich bringen. Aber sieh mal, die Heiligen Schriften würden ja niemals sagen, tu das jetzt und tu das jetzt, wenn sie der Ansicht wären, dass alles durchs Karma bereits festgesetzt ist. Ne? Wenn du jemanden hast, wo du denkst, der kann ja so und so nicht anders, der muss ja immer nach seinem Karma handeln, zu jedem Zeitpunkt, dann würden die Heiligen Schriften nicht so viele Anweisungen geben, tu dies und tu jenes. Der Grund, weswegen Leute so sehr an dem Determinismus haften, kann sehr oft sein, dass sie einfach so wahnsinnig hier Schlafmützen sind. Also mit Schlafmützen sein. Und dass sie nicht in die Gänge kommen und selber niemals ihre Möglichkeiten ausnutzen. Solche Leute finden sich auch in einer spirituellen Bewegung wieder. Es gibt sogar in der Hare Krishna-Bewegung Leute, die in diesem philosophischen Thema sind wir vorherbestimmt oder haben wir freien Willen, lieber auf die Seite der Vorherbestimmung kommen. Selbst in unserer Bewegung. Und unglaublich aus den Schriften da, also das Karma-Gesetz zitieren, nicht? Und gar nicht merken, dass sie eigentlich philosophisch nicht verkehrt sind, also nicht richtig liegen und nicht die richtige Philosophie anwenden. Ich glaube, das hängt viel mit der Psychologie eines Menschen zusammen. Komm, kennst du diese Menschen, die gehen dahin und dann fällt ihnen plötzlich ein Blumentopf auf den Kopf und dann sagt, das musste ja so kommen, ich bin so ein Unglücksrabe, ich gehe am besten gar nicht mehr raus, ich lege mich hin und schlafe. Von morgens bis abends. Es gibt einfach solche Leute, die sind, die finden das gut, dass alles vorherbestimmt ist. Also dann brauchen sie sich nämlich niemals zur Eigeninitiative durchzuraffen. Und die sind wahnsinnig glücklich mit dieser Philosophie und nehmen die dann an. Die fühlen sich angezogen dazu. Diese Welt ist eine Welt, da gibt es unendlich viele Winkel und Ecken, in die man gehen kann. Hier kommt ein fröhlicher Krishnachandra. Was willst du uns sagen? Ja. Nein. Ich bin dir dankbar dafür, aber ich möchte dich fragen, an was glaubst du in deinem Leben? Wir haben hier nämlich eine interessante Diskussion gerade, also einen interessanten Punkt. Ist das Lebewesen frei zu tun? Oder ist alles, was im Leben geschieht, bereits vorherbestimmt? Ja, also Krishnachandra sagt, es gibt so etwas wie eine Vorherbestimmung, aber gleichzeitig können wir auch noch frei entscheiden. Nun, das sagt er, weil er ein fröhliches Gemüt hat. Ich könnte mir aber vorstellen, wenn jetzt ein anderer Geweihter Krishnas reingekommen würde, ja, alles steht fest. Auch, dass es gleich Prasadam gibt. Um 4.30 Uhr, bitteschön. Um 5.30 Uhr, bitteschön. Die Welt ist eine Welt mit so vielen Möglichkeiten, so vielen Kammern. Und ja, es ist interessant. In dieser Welt gibt es die Evolution des Bewusstseins. Je höher du kommst, durch deinen spirituellen Fortschritt, desto mehr wirst du in den Bereich der Freiheit kommen. Aber je weniger du an deinem spirituellen Leben fortschreitest, desto weniger wirst du Freiheit haben. Und wahrscheinlich ist es dann auch richtig, dass viele Dinge für dich vorherbestimmt sind. Da habe ich eine Antwort zum Nachdenken gegeben, aber das war meine Ansicht. Ich sehe, ihr beide schaut euch immer an. Ihr habt das, glaube ich, untereinander schon diskutiert. Nein? Nein, gut. Es ist jetzt so, ich sehe, da ist noch eine Frage. Ich würde vielleicht... Wie bitte? Ja. Ja, also beides existiert, schönes Bild, ja. Ja, beides existiert gleichzeitig, Vorausbestimmung und auch freier Wille. Ja, ich möchte hier zu einem Ende kommen, mich herzlich bedanken für eure Geduld. Jetzt wird Krishnachandra uns gleich sagen, wie wir das Festmahl zu uns nehmen können. Ich möchte aber vorher noch eins sagen. Ich beabsichtige, eine wunderschöne Dia-Serie von Indien zu zeigen. Ich wollte ich muss dann allerdings sehen, welche noch nicht gesehen ist. Ich habe viele Dia-Serien dabei. Bitte seid so gut. Wann finden wir uns ein für die Dia-Serie? Ja, 7:30. Da haben wir also viel Zeit noch. Jetzt 5:30, in 2 Stunden, nicht? Wenn wir uns dann hier treffen. Zu einer Dia-Serie. Gut, alles Gute für euch. Hare Krishna, Hare Bo.